Wenn ich mein Geld bei so einer Inflation jetzt einfach auf dem Girokonto liegen lasse, dann kann ich es eigentlich auch gleich verbrennen, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Es ist tatsächlich sogar gut, wenn es früh in deinem Anlagehorizont eben eine Krise gibt.
Mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich sagen, ja, ganz schön doof von mir.
Geld allein macht nicht glücklich, das sagt man immer wieder, aber es ist schon so, es macht einfach sorgenfreier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Heute mit einer Special-Gästin, über die ich mich sehr freue, nämlich mit Lena Jesbeck vom Podcast Handelsblatt Today.
Hi Jule, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Und eigentlich, genauer gesagt, hat Lena mich eingeladen, denn wir befinden uns gerade im Podcaststudio im Handelsblatt in Düsseldorf. Und ja, die Einladung habe ich sehr gerne angenommen. Wir stehen uns nämlich gegenüber, das ist auch mal schön. Und kleiner Spoiler, wir nehmen auch gleich noch eine Folge auf für Handelsblatt Today. Und da wird es sich um das Thema finanzielle Bildung drehen, also wie es damit steht. Und auch um die Frage, ob wir finanzielle Bildung, Finanzwissen als Schulfach einführen sollten in Deutschland. Und die solltet ihr natürlich nicht verpassen, aber dazu kommen gleich nochmal mehr Infos.
Die volle Ladung heute.
Genau. Wir wollen nämlich jetzt erstmal darüber sprechen, was für Gründe eigentlich dafür sprechen, zu investieren. Und ich habe euch das auch auf Instagram gefragt und ihr habt uns Sprachnachrichten geschickt. Zum Beispiel von Johannes kam da eine zurück.
Ja, mein Name ist Johannes. Ich bin 26 Jahre alt, mittlerweile Sozialarbeiter und habe während meinem Studium vor jetzt 3,5 Jahren angefangen zu investieren. Habe es mir vorher lange vorgenommen, allerdings das Ganze immer wieder aufgeschoben. Und da ich aus einem Elternhaus komme, wo Geld immer eher negativ behaftet war und eher auch wenig da war, war es mir einfach wichtig, irgendwie einen Grundstock an Geld aufzubauen. Relativ planlos in Einzelaktien und dann jetzt mittlerweile zum Glück mehr und mehr in ETFs und schichte das so langsam um. Aber ja, das war so, der Ursprung war einfach mal ein bisschen Geld zu haben. Nicht mehr und nicht weniger.
Genau. Und ich glaube, damit ist Johannes nicht alleine. Also er hat angefangen, aber es gibt natürlich auch immer noch viele, die sich vielleicht noch nicht so trauen oder es eigentlich möchten, aber irgendwie nicht so richtig loslegen können. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden im Freundeskreis oder im Familienkreis, den ihr irgendwie noch überzeugen möchtet, mal darüber nachzudenken und anzufangen. Deswegen teilt gerne diese Folge mit diesen Leuten. Und außerdem noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr uns über Spotify zuhört, dann könnt ihr uns jetzt bewerten. Es gibt jetzt eine neue Funktion. Und teilt uns doch da auch gerne über die Q&A-Funktion mal eure Gründe mit, warum ihr angefangen habt, selbst zu investieren. Und ja, Lena, ich würde sagen, dann starten wir jetzt mal mit den 7 Gründen, warum du mit dem Investieren loslegen solltest.
Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist das Handelsblatt. Das Handelsblatt liefert Orientierung und Ratgeberinhalte in einer immer komplexer werdenden Wirtschaftswelt. Es hilft Leserinnen und Lesern, den Durchblick zu behalten und schaut besonders genau hin. Daher ist es auch die führende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Top-Entscheidern in Deutschland. Ich habe zuletzt den Artikel Vorstellungsgespräch, wie Sie in der Selbstpräsentation überzeugen können, im Handelsblatt gelesen. Darin verrät ein CEO-Trainer seine besten Tipps. Insbesondere im Kopf geblieben ist mir hier die 2-Minuten-Regel. Nach dieser Regel sollte man in einem Bewerbungsgespräch die ersten 60 Sekunden für Ausbildung und die wichtigsten Jobstationen reservieren. Die 2. Minute sollte man schließlich dazu verwenden, um aufzuzeigen, wie berufliche Schwerpunkte mit der vakanten Stelle zusammenpassen. Falls du Lust auf ähnliche Inhalte hast, dann sichere dir jetzt auf handelsblatt.com/durchblick das digitale Handelsblatt für 4 Wochen für nur 1 Euro und profitiere von echtem Qualitätsjournalismus. Unabhängig, kritisch, informativ. Das Angebot gilt für Neukunden, es ist nach der Rabattphase monatlich kündbar und bis zum 15. Juni 2024 gültig. Den Link dazu findest du wie immer in der Podcast-Linkbox und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ich glaube, man könnte es noch viel mehr ausweiten, aber wir haben es natürlich jetzt mal auf die 7 Wesentlichen runtergebrochen. Und das Erste, das ist, glaube ich, relativ naheliegend, das ist nämlich das Thema Rente, ne? Weil wir alle, ja, wenn wir nicht gerade mit reichen Eltern gesegnet sind, doch uns mal umschauen müssen, wo wir da bleiben. Stichwort Rentenlücke.
Genau. Also die Rentenlücke, mal kurz zur Erinnerung, das meint diese Differenz zwischen Nettoeinkommen und erwarteter Rente. Es gibt da so eine Faustregel, man braucht so mindestens 80% des heutigen bzw. des letzten Nettoeinkommens zum Leben dann im Alter. Obwohl man sich da auch immer so ein bisschen fragen muss, ob das zutrifft, weil das ist schon auch individuell. Wenn man jetzt in Rente geht und dann ein sauteures Hobby hat, dann braucht man wahrscheinlich mehr als 80%. Oder wenn man dann erstmal so richtig viel reisen möchte, was ja viele irgendwie immer vorhaben.
Aber keiner macht.
Stimmt. Später mache ich das, genau. genau, deswegen muss man da schauen, was man nachher ja als Rente braucht. Und das Rentenniveau der gesetzlichen Rente liegt aktuell bei 48%. Mhm. Und ja, also das soll jetzt in den nächsten Jahren erstmal so bleiben, aber es ist nicht sicher. Und deswegen ja, ist das eigentlich ein sehr, sehr großer Grund, da auf jeden Fall selber aktiv zu werden.
Vor allem, weil die Konsequenz einfach jetzt schon super greifbar ist, ne? Das Bundesseniorenministerium hat eine Zahl rausgegeben, nach der jeder bzw. mehr als jeder fünfte Mensch über 80 Jahren von Altersarmut betroffen ist. Bei Frauen, wie so oft, leider noch extremer.
Ja, genau, weil eben Frauen lange aus dem Beruf oft gehen, wenn sie sich um die Kinder kümmern, im Teilzeit arbeiten. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und vor allem sollte man da auch klare Absprachen mit dem Partner treffen, wenn man das gerne machen möchte, was nämlich natürlich auch voll okay ist, wenn man sich da erstmal auf die Kindererziehung irgendwie fokussieren möchte.
Und sicherlich lässt sich hier auch noch sagen, dass das eine Sache ist, also diese Altersarmut, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht besser wird, sondern eher schlimmer wegen des demografischen Wandels.
Das kommt nämlich auch noch dazu. Ein Vorteil ist ja auch eigentlich, dass man, wenn man sich selber drum kümmert, also privat vorsorgt, sich auch so ein bisschen seine eigene Altersvorsorge kreieren kann. Mhm. Also man kann schauen, welche Anlageprodukte möchte man wählen. Lebensversicherung oder andere Rentenprodukte sind oft teurer und treffen vielleicht nicht unbedingt dann die eigenen Bedürfnisse, die man hat, weil man das Geld zum Beispiel dann irgendwie häppchenweise ausgezahlt bekommt oder was auch immer man dann eben für Konditionen hat. Und deswegen kann man oder sollte man sich da auch gut überlegen, in was man schließlich dann sein Geld investieren möchte für die Altersvorsorge. Denn, das auch nochmal gesagt, die gesetzliche Rente sollte grundsätzlich nur eine der drei Säulen sein. Also es gibt die gesetzliche Rente, die betriebliche Rente und die private. Und bei der privaten sollte man auf jeden Fall loslegen.
Absolut. Absolut. Das ist ja Thema heute vor allem bei uns. Aber vielleicht an dieser Stelle noch ein ganz kurzer Satz zur betrieblichen, weil die natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, weil man da für die private auch was abstauben kann, ne? Nämlich mit den vermögenswirksamen Leistungen. Also wer das noch nicht getan hat, der sollte da beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin mal dringend nachfragen, ob es denn sowas gibt. Da könnte es bis zu 40 Euro im Monat nochmal obendrauf geben vom Arbeitgeber und dann natürlich nochmal, ich glaube, zwischen 43 und 80 Euro vom Staat.
Genau.
An Arbeitgeber, wer ist es, Arbeitgeber?
Oder? Arbeitnehmer, Spaßzulage heißt es.
Genau, also da kann man noch was auch für die Private dann in diesem Rahmen abstauben.
Und tatsächlich kann man solche vermögenswirksamen Leistungen auch in ETFs anlegen. Und dazu hat Thomas auch letztens oder haben wir letztens bei Finanzschluss ein ganz gutes Video gemacht. Schaut da gerne mal rein, ich kann euch das gerne in den Shownotes verlinken. Kommen wir aber mal erstmal zum zweiten Grund und zwar, wer jetzt anfängt zu investieren, der hat die Chance auf höhere Renditen, als wenn er sein Geld jetzt irgendwie aufs Tagesgeldkonto legt. Denn die durchschnittliche jährliche Rendite von Aktien beträgt um die 7%. Mhm. Und das ist definitiv mehr als bei den meisten Altersvorsorgeprodukten, zumindest bei den seriösen. Und auf jeden Fall auch mehr, als man als Zinsen aus Tages- oder Festgeld bei der Bank bekommt.
Ja, das ist ganz wichtig. Uns erreicht nämlich ganz oft auch die Frage, warum denn immer alle von 7% sprechen, weil die meisten oder ganz viele Indizes, wenn wir jetzt bei ETFs sind, zum Beispiel ja auch, also gerade Minus liegen. Ja. Deswegen, also da muss man vielleicht mal betonen, diese 7%, das sind ein Durchschnitt über ganz, ganz viele Jahre. Und gerade ist es halt einfach der Fall, ne, dass es, wir wissen es alle, wirtschaftlich super turbulent zugeht. Und was natürlich auch hinzukommt, es kommt halt auch immer darauf an, was da für eine Rendite steht, je nachdem, wie lange ich schon dabei bin. Ne? Das beeinflusst das natürlich auch nochmal.
Genau. Und wer das nochmal sich genau anschauen möchte, der kann sich auch mal das Rendite-Dreieck der Deutschen Aktiengesellschaft anschauen. Da sieht man dann nochmal ganz deutlich, wie viel Rendite man hat, je nachdem, in welchem Jahr man dann losgelegt hat. Wichtig ist aber natürlich auch, wenn man am Aktienmarkt anlegt, das sagen wir immer dazu, es sollte ja schon langfristig sein, also nicht jetzt Geld verzocken, gerade für die Altersvorsorge nicht, und diversifiziert anlegen, um das Risiko dann eben über möglichst viele verschiedene Branchen und Regionen zu streuen.
Ja. Vielleicht an dieser Stelle auch noch wichtig, einmal zu betonen, dass auch gerade deswegen dieser Grund, dass man am Aktienmarkt die Chancen auf höhere Renditen hat, so wichtig ist, weil das natürlich auch irgendwo der einzige Weg ist, momentan der hohen Inflation noch in etwa wenigstens zu begegnen. Ne? Und das bringt uns eigentlich auch schon zum dritten Punkt.
Ich wollte es gerade sagen, perfekte Überleitung. Genau, also erklär gerne mal, was du genau meinst.
Naja, also wir haben im Februar zuletzt ja eine Inflation von 8,7% gehabt. Ja. Das ist schon sehr, sehr hoch. Ich meine, wieder gesunken, klar, in den letzten Monaten, aber dennoch sehr, sehr hoch, wenn man überlegt, dass das eigentliche Ziel der EZB bei um die 2% liegt. Und man muss sich einfach überlegen, wenn ich mein Geld bei so einer Inflation jetzt einfach auf dem Girokonto liegen lasse, dann kann ich es eigentlich auch gleich verbrennen, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Und ja, tatsächlich auch auf dem Tages- oder Festgeld. Also da auch, gibt es zwar jetzt wieder Zinsen, aber die können diese hohe Inflation aktuell einfach nicht ausgleichen. Was nicht heißt, gar kein Geld aufs Tages- oder Festgeldkonto legen. Geld, was man relativ schnell mal braucht oder grundsätzlich irgendwie Notgroschen oder so, das kann da gut liegen, aber ihr solltet ein Tagesgeldkonto nicht für eine langfristige Geldanlage nutzen.
Nee. Absolut gar nicht, weil klar, ne, die Summe, die da am Ende des Jahres auf dem Girokonto steht, die ist die gleiche wie am Jahresanfang, wenn man da nichts zupackt und nichts runternimmt. Aber man muss sich verdeutlichen und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, die gar nicht so eine Berührung mit diesem Thema haben. Man muss sich verdeutlichen, dass ich mir von diesem Geld, auch wenn das die gleiche Zahl ist wie Anfang des Jahres, einfach viel weniger kaufen kann. Also Inflation ist gleich Kaufkraftverlust.
Genau. Und eben auch, wenn man sich das mal anschaut, die Realrendite bei Aktien nach Abzug der Inflation ist langfristig auch höher. Mhm. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, da mal zu schauen, was man da selber machen möchte am Aktienmarkt.
Absolut. Weil man natürlich auch selber sich einige Wünsche dadurch erfüllen kann. Ne? Wünsche und den Traum von finanzieller Unabhängigkeit vielleicht auch unter Umständen.
Ja, ich merke schon, Lena ist die Meisterin der Überleitungen hier. Kommen wir zum Punkt 4. Geld allein macht nicht glücklich, das sagt man immer wieder, aber es ist schon so, es macht einfach sorgenfreier. Also das kennt, glaube ich, jeder. Also ich denke immer da oft an meine Studienzeit, so nicht so viel Geld gehabt. Und irgendwann, wenn man dann so ein bisschen, auch wirklich so ein bisschen was auf dem Konto hat und so weiß, okay, ich kann meine Miete zahlen, ich kann mir auch nochmal das erlauben und ich kann meinen Urlaub fahren. Das macht einen, erstmal beruhigt einen das, macht sorgenfreier und es, ist auch einfach schöner, man kann ruhiger schlafen, wenn man weiß, da ist was und man muss sich keine Sorgen machen. Und das gilt natürlich auch gerade dann, wenn man älter ist, dass man weiß, okay, ich habe da einen Puffer und ich kann sorgenfrei erstmal mein Leben gestalten. Und natürlich kann man sich aber auch mal was gönnen. Also man kann sich mal irgendwie kurzfristige Wünsche, mittelfristige Wünsche, langfristige Ziele, was weiß ich, Immobilie, Haus kaufen. All das gehört natürlich auch zum Leben dazu. Und da besteht natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man sich für so kleinere Wünsche vielleicht sogar nochmal so ein Extra-Depot anschafft und dann schaut, wenn es da gut läuft, dass man sich diesen Wunsch dann mal erfüllt. Und das soll ja auch ein bisschen Spaß machen.
Ja. Deswegen Ziele setzen, das ist so eine Sache, die betonen ja ganz, ganz viele, wie soll ich sie nennen, Finfluencer oder Finanzberater auch tatsächlich. Habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt, weil ich mir so dachte, investiere ich dadurch anders, wenn ich jetzt ein Ziel vor Augen habe, konnte ich mir nie vorstellen, aber doch tatsächlich. Also weil man eine ganz andere Motivation einfach dahinter hat.
Hast du gerade ein spezifisches Ziel vor Augen?
Doch tatsächlich. Also weil, auch wenn es gerade leider nicht ganz so greifbar ist, aber irgendwann mal eine eigene Immobilie ist natürlich das, was mein Mann und ich uns da wünschen. Und da natürlich brauchen wir erstmal einen schönen Eigenkapitalpuffer, ne, damit wir da auch einen Kredit zu einigermaßen vernünftigen Konditionen kriegen.
Ja, und ich finde, das hilft ja auch total, wenn man so ein Ziel hat, dann zu wissen, okay, ich möchte mir das dann und dann erfüllen, dann sollte ich jetzt vielleicht mal langsam umschichten von den eher risikohohen Anlagen in die in die Anlagen mit weniger Risiko, also so ein bisschen darauf achten, dass man das dann auch den Wünschen anpasst. Und da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten und damit sollte man sich dann am besten beschäftigen, wenn man das vorhat.
Aber Jule, hast du denn auch ein Ziel, einen Wunsch, auf den du gerade hinarbeitest?
Ja, gute Frage. Also Ich glaube so, also Immobilie ist bei mir gar nicht so ausgeprägt, aber ehrlich gesagt glaube ich, wenn man dann irgendwann doch mal in der Wohnung ist, ob das jetzt auch eine Mietwohnung ist und man weiß, man wird da die nächsten 15, 20 Jahre verbringen, dann investiert man ja doch mal ins Inventar. Also würde ich sagen, so ja, in absehbarer Zeit dann mal eine Wohnung zu finden und da dann mal in schöne, langlebige Möbel zu investieren, ist ja auch eine Investition.
Absolut.
Deswegen, ja.
Schön.
Dann kommen wir zum fünften Punkt und den finde ich, also das ist so auch das, wofür Finanzfluss natürlich steht, so du kannst das selbst, also du brauchst eigentlich niemand anderen. Du brauchst keine Anlageberaterin oder Vermögensverwalterin, du kannst das selber und vor allem ist auch wichtig, dafür musst du jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie schauen, was ist eigentlich los mit dem am Finanzmarkt, was ist los mit dem DAX, was macht eigentlich der MSCI World. Also man muss nicht die ganze Zeit dahin schauen, man muss auch nicht jede Woche ins Depot schauen, sondern du musst dich vielleicht einmal damit beschäftigen, kannst dann einen ETF-Sparplan anlegen, den du dann regelmäßig mit einem Teil von deinem Einkommen besparst und den dann einfach ja langfristig, in den dann langfristig investierst. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es lohnt sich dafür wirklich mal sich hinzusetzen, zu schauen, an welchem Tag habe ich Zeit dafür und ja, das dann auch wirklich mal zu machen, weil man schiebt es immer gerne auf, aber es lohnt sich, weil es ist ein gutes Gefühl, dann auch einfach zu wissen, man hat es jetzt angelegt und es läuft.
Da fällt wirklich viel von einem ab, ne?
Ja.
Was ich eine schöne Idee fand, die hat mir mal auch eine Branchenkollegin, sage ich mal, erzählt vor einiger Zeit im Interview. Hava nämlich von Femens. Weiß ich gar nicht, ob du sie kennst, aber
ja,
also super, kann ich auch da mal einen Blick rein durchaus empfehlen. Und die hatte mir mal erzählt, dass sie einmal im Monat, ohne Gewähr, aber ich glaube einmal im Monat war es, ein Finanzdate mit sich selbst hat.
Ah.
Also das ist auch wieder so zum Thema, ne? Man muss nicht jeden Tag reinschauen, aber einen gewissen Überblick sollte man natürlich haben. Wichtig in jedem Fall, aber ich glaube, das ist das Credo, was man immer predigen kann an dieser Stelle. Ruhe ist ganz, ganz wichtig. Ruhe. Und auch wenn es jetzt mal so turbulent ist wie in der letzten Woche durch die Silicon Valley Bank, das kann einen schon mal in Panik versetzen, verstehe ich total. Aber es bietet ja auch Chancen. Also es bietet ja auch Chancen und Schwankungen. Auf der anderen Seite gleichen sich über die Jahre auch immer, oder zumindest war es in der Vergangenheit so, immer wieder nach oben hinaus.
Genau, und auch das letzte Jahr war natürlich schon sehr turbulent. Also da haben uns auch viele Nachrichten erreicht, so wir haben einen Krieg in Europa, was macht das jetzt, wie soll ich mich verhalten? Und da Ruhe bewahren, durchatmen und erstmal abwarten und aussetzen. Aussetzen ist, glaube ich, da tatsächlich erstmal eine gute Möglichkeit. Und
Also keine Panikverkäufe.
Genau. Und wenn ihr euch da ja mal informieren möchtet, was es so an ETFs gibt, weil da gibt es natürlich ganz, ganz viele und auch wenn ihr zum Beispiel eher auf Nachhaltigkeit achten möchtet oder auch vielleicht nicht oder weiß ich nicht, worauf ihr da vielleicht auch so ein bisschen ein Gusto habt, dann schaut doch gerne mal in die Finanzfluss ETF-Suche. Da könnt ihr nämlich mal schauen, welche ETFs es gibt und was für euch passen würde. Wichtig dabei, achtet immer auf die Kosten und Gebühren, also immer vergleichen. Die TER, das ist die Total Expense Ratio, also die Gesamtkostenquote, darunter fallen dann so die Lizenzgebühren, Marketinggebühren, Verwaltungskosten und die sind zum Beispiel beim MSCI World ETF so bei 0,2% und das heißt dann, wenn ihr 10.000 Euro investiert, dann bezahlt ihr jährlich 20 Euro an Kosten und das ist eigentlich eine ganz gute Quote, also ETFs sind da immer günstiger als jetzt aktiv gemanagte Fonds oder ja auch Aktien.
Ja, genau. Also es gibt natürlich für alle, die sich doch nicht ganz selbst rantrauen, auch noch sowas wie Robo-Advisor oder Honorarberater. Die sind unabhängig in ihrer Beratung oder sollten es zumindest sein. Aber im Endeffekt, auch da sei einmal gesagt, viel mehr als das, was man sich relativ leicht selbst beibringen kann, machen die eigentlich auch nicht.
Genau. Und wie gesagt, man kann es selber machen und deswegen kann man auch selbst dann entscheiden, wohin das Geld fließen soll. Also kann so ein bisschen die berühmte Macht des Geldes für sich nutzen und eben an den Märkten dann mitmachen, wo wir dann auch schon mal bei Punkt 6 sind. Ich versuche es mal so ein bisschen wie Lena zu machen, vielleicht merkt ihr das. Genau, also du kannst selber entscheiden, in was du investieren möchtest und da kannst du dann eben schauen, so was ist dir wichtig, welche Business-Ideen findest du cool, welche Unternehmen willst du unterstützen, woran glaubst du, also welche Produkte verwendest du vielleicht auch im Alltag und glaubst wirklich daran, dass die auch noch lange bei anderen Menschen im Alltag einen Platz haben werden. Und vielleicht aber auch, welche Branchen du ausschließen willst. Also möchtest du vielleicht nicht in bestimmte, ja, in Rüstungsindustrie ist immer so ein beliebtes Beispiel, aber es gibt auch noch viele andere Themen, investieren, dann geht das auch. Da muss man sich dann natürlich ein bisschen mehr mit beschäftigen, aber wenn das einem wichtig ist, dann geht das.
Ja, wird dann vielleicht nicht mehr ganz so passiv sein, wie man es eigentlich geplant hat. Aber wenn man da irgendeine Überzeugung vertritt, dann lohnt sich das natürlich auch. Wie sieht denn das bei dir aus eigentlich, Jule? Weil, also ich verfolge natürlich, wir kennen uns ja jetzt auch schon seit dem Studium, ich verfolge da so ein bisschen deine journalistische Karriere seither und du warst ja auch bei Klimaneutral.
Genau, ja.
Ist das was, was sich auch in deinem Portfolio widerspiegelt, dieser ESG-Fokus?
Definitiv. Ich bin trotzdem, also ich habe zum Beispiel ETFs, die auf ESG-Kriterien achten. Ich bin trotzdem extrem skeptisch, was das Ganze angeht, weil ich auch einfach weiß, so das, was ich eigentlich möchte, das geht nicht. Also es ist auch, glaube ich, einfach so ein bisschen dieser Gedanke von 100% nachhaltig. Einiges geht einfach nicht. Wir leben ja auch alle nicht nachhaltig. Also ich lebe ja auch nicht 100% klimaneutral. Und trotzdem denke ich mir immer, so ein bisschen in diese Richtung zu schauen, ist schon besser als gar nicht. Und ich bin tatsächlich auch überzeugt, dass das die Zukunft sein wird. Also wenn wir uns irgendwie unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen, dann sollten wir schauen, dass wir einfach zu einer nachhaltigeren, ja, zu einer nachhaltigen Wirtschaften kommen. Ja. Und trotzdem zum Beispiel so Sachen wie die EU-Taxonomie, das ist ein Kriterienkatalog, der sagen soll, ob ein Unternehmen eben nachhaltig ist oder nicht. Den finde ich total schwierig, weil der eben vor allem dann einfach bewertet, ob ein Unternehmen, also Daumen hoch, Daumen runter, ist ein Unternehmen jetzt schon grün oder eben nicht. Aber was ist mit all diesen Unternehmen, die halt einfach sich noch gerade genau da befinden, dass sie irgendwo dazwischen stehen? Und die brauchen ja auch gerade das Geld, um sich weiterzuentwickeln. Und deswegen, also ich versuche da irgendwie so eine Balance zu finden, aber ich finde auch immer wichtig zu sagen, wenn man darauf achten möchte, dann kann man das, aber man muss halt trotzdem Abstriche machen und bereit sein zu sagen, okay, das ist jetzt nicht 100% grün, nicht 100% das, was ich erwartet habe, aber besser als nichts. Und das ist so ein bisschen mein Motto.
Finde ich ein gutes Motto. Man muss natürlich gerade bei dieser grünen Geldanlage, sage ich mal, auch immer ganz deutlich drauf achten, weil da noch im Status quo noch viel, viel Raum für Greenwashing ist. Ne?
Ja, auch.
Also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Deswegen das, was wir gerade gesagt haben, da geht es dann natürlich mehr, ein Stück weit mehr in die aktive Geldanlage, aber...
Total, also da muss man sich dann auch echt mehr mit beschäftigen, das habe ich auch selber gemerkt und wir schauen tatsächlich in der nächsten Podcast-Folge, nächste Woche auf das Thema Impact Investing, das ist ja nochmal sehr, sehr speziell, falls ihr da Interesse dann habt, dann hört gerne nächste Woche auch rein, aber bevor ich jetzt schon Werbung für die nächste Folge mache, kommen wir erstmal zum siebten und letzten Punkt.
Genau. Und da dreht sich alles um den richtigen Zeitpunkt und der ist nämlich ganz genau jetzt.
Genau.
Juli, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe lass mich mal kurz zurückrechnen. Mit Today habe ich angefangen, da war ich, glaube ich, 25. Ja, doch, vor 3 Jahren ungefähr. Und da habe ich auch parallel erst, muss ich sagen, aus meiner heutigen Perspektive mit dem Investieren angefangen. Für mich selber... Mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich sagen, ja, ganz schön doof von mir, weil je früher, desto besser natürlich. Wie sieht das bei dir aus?
Sehr, sehr ähnlich. Also mein Depot habe ich, glaube ich, vor 4 Jahren eröffnet. Also ich bin jetzt 26, da war ich 22. Habe mich aber ja schon davor mit dem Thema beschäftigt, aber trotzdem war ich immer so, ja, macht ihr mal alle. Ich schreibe auch drüber und erzähle auch drüber, aber ich weiß selber noch nicht und für mich war tatsächlich echt ist eine Überwindung zu sagen, ich muss mir jetzt diesen Tag nehmen und mir ein Depot eröffnen und das alles mal hier mit Authentifizierung und so. Das war für mich total, das hat mich total zurückgehalten. Also im Endeffekt total blöd, weil ich weiß, dass es vielen Freunden von mir auch so geht und ich dann immer sage, na, dann nimm dir mal einen Tag. Ich war kein Stück besser. Aber rückblickend würde ich auch sagen, ich hätte, glaube ich, gerne früher angefangen. Ich muss aber auch sagen, ich habe, glaube ich, bis zur Mitte meines Studiums nie von ETFs vorher gehört oder so. Also für mich gab es halt die Aktien und da war Ende.
Ja.
Also und Anleihen, keine Ahnung, wusste ich nicht. Und das kommt natürlich auch so ein bisschen aus, wie man auch erzogen worden ist. Ich habe zum Beispiel darauf geachtet, dass mein Bruder sich mit 18 direkt mal ein ETF angelegt hat und dann schön sein Nebenjobgeld da schön abgezwackt hat und da rein investiert hat. Ein paar Euros einfach, weil ich ihm gesagt habe, das ist voll wichtig, dass du da irgendwie so dieses Feeling bekommst. Und ich merke auch voll, er redet da jetzt auch immer mehr drüber und ich merke voll, dass ihm das, glaube ich, schon echt was gebracht hat.
Cool, da hat die große Schwester mal auf den Tisch gehauen. Aber Juli, ich glaube, das ist gar nicht so ein Punkt, was damit zu tun hat, wo wir damals in unserem Leben standen. Also weil du sagtest, dass du erst in der Mitte des Studiums das erste Mal von ETFs gehört hast. Ich glaube, das ist ein Ding, was sich sowieso erst innerhalb der letzten 3, 4, 5 Jahre vielleicht entwickelt hat, dass das überhaupt so publik und bekannt wurde immer mehr. Weil ETFs gibt es natürlich schon ganz, ganz viele Jahre länger.
Das stimmt, ja.
Aber dass das so medial auch präsent wurde, sei es jetzt über Plattformen wie eure, über Finanzfluss oder aber über das Handelsblatt oder andere Medien, Wirtschaftsmedien, das ist, glaube ich, tatsächlich erst so richtig in den letzten 3, 4, 5 Jahren angelaufen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, bei vielen ist eben auch ein Punkt, dass sie denken, gerade wenn man jung ist, man kommt irgendwie aus der Schule, man macht die Ausbildung oder Studium, man hat nicht so viel Geld. Ja. Und dann denkt man eben immer, was soll ich jetzt anlegen? Also bei manchen bleibt ja auch nichts übrig. Also da bin ich die Letzte, die sagt, ja, guck mal, dass du die letzten 10 Euro noch irgendwie in ETF steckst. Also um Gottes Willen. Aber natürlich ist es so, dass wenn du jünger bist und dann eben wirklich mit, weiß ich nicht, 25 Euro im Monat anfängst, dass du einfach einen viel längeren Anlagehorizont hast. Ja. Also du legst dann wirklich ganz viele Jahre, 30, 40 Jahre dein Geld an und dadurch kann es sich natürlich auch vermehren, wenn wir an die 7% Rendite wieder denken. Mhm. Und deswegen lohnen sich eben diese kleinen Summen und man sammelt Erfahrung, wie man dann eben an meinem Bruder sieht. Und wie früh man tatsächlich anfangen kann, das zeigt Arthur, der hat uns nämlich auch eine Sprachnachricht geschickt.
Ich bin ein bisschen jünger, ich bin aktuell 12 Jahre alt, deshalb habe ich auch nicht so viel Geld investiert in Aktien, aber ja, ein bisschen halt nebenbei. Also mein Vater hat halt für mich ein Depot eröffnet und hat gesagt, dass ich damit machen kann, was ich will. Ich verdiene auch nebenbei mit ein paar anderen kleinen Sachen ein bisschen Geld halt, das ist nicht viel, aber ja, bin damit für mein Alter eigentlich relativ zufrieden und also mein Ziel ist es halt, dass man dann so viel Geld angespart hat, dass man irgendwann mal eventuell von Dividenden eventuell sogar leben könnte oder allgemein, dass man halt einfach sehr viel Geld hat beziehungsweise sehr viel Geld auf dem Depot, dass man auch davon relativ früh in die Rente gehen könnte.
Ich bin schwer beeindruckt, dass man da überhaupt schon das Interesse hat.
Absolut.
Also total krass. Aber ja, wie schätzt du das ein, was Arthur da vorhat?
Also erstmal, glaube ich, können wir uns alle eine ganz, ganz große Scheibe von Arthur abschneiden. Mit 12 da wirklich schon so hinter zu sein und dieses Bewusstsein zu haben, finde ich ganz, ganz beachtenswert. Und ich glaube, wenn er da dran bleibt, und so klingt es ja, dann hat er da gute Karten. Der wird sich natürlich wahrscheinlich im Laufe seiner Jugend, im Laufe seines jungen Erwachsenenlebens und auch danach noch ein paar Mal umorientieren, weil sich natürlich die Bedürfnisse, die Wünsche und die Vorstellungen ändern. Dafür ist er einfach noch sehr, sehr jung, um da jetzt schon klar zu wissen, wo es mal wirklich hingehen soll, würde ich behaupten. Aber also besser kann man nicht starten, würde ich sagen.
Ich höre raus, du bist beeindruckt.
Ja, also wenn ich mir ein Kind basteln könnte, Arthur.
So. Genau, aber ja, weil Arthur eben dann schon so früh anfängt, hat er natürlich, oder kann er einen Effekt für sich nutzen, das ist der berühmte Zinseszinseffekt.
Genau.
Ich habe da mal eine kleine Rechnung vorbereitet, um das nochmal zu veranschaulichen, falls jetzt nicht allen direkt klar ist, was der Zinseszinseffekt eigentlich ist. Also wer jetzt über 30 Jahre, sagen wir mal Arthur, spart jetzt über 30 Jahre monatlich 100 Euro zu diesen 7% durchschnittliche Rendite am Aktienmarkt. Ich klingel hier nochmal an dieser Stelle und investiert das dann zum Beispiel in einen ETF, dann kommt er am Ende auf ein Endkapital von 128.000 Euro, über 128.000 Euro und diese 128.000 Euro setzen sich dann zusammen aus 38.000 Euro Einzahlungen und über 90.000 Euro an Zinsen oder Kapitalerträgen.
Das ist eine Macht.
Und da kommen wir dazu, das habe ich noch dazu vergessen zu sagen, dass das Anfangskapital jetzt mal bei 2.000 Euro lag. Und falls ihr das auch mal ausrechnen wollt, wir haben da einen hübschen kleinen Zinsrechner auf finanzfluss.de. Da könnt ihr das auch mal eingeben mit euren Werten und mal schauen, wo ihr rauskämmt. Und falls ihr jetzt schon älter seid und denkt, oh mein Gott, sie reden die ganze Zeit nur darüber, dass es toll ist, wenn man jung ist, aber ich bin ja schon viel älter, auch kein Problem.
Nee. Weil wie gesagt, der richtige Zeitpunkt, der ist einfach jetzt, egal für wen. Und auch da haben wir ein kleines Rechenbeispiel mitgebracht. Jule, willst du oder soll ich?
Ich kann gerne wieder die Zahlenfee in dieser Folge übernehmen. Also wenn du nämlich eben schon älter bist, dann steht dir meistens mehr Kapital zur Verfügung, auch wenn du eben nur einen kürzeren Zeitraum hast, um dieses Kapital dann eben anzulegen. Wenn du also, sagen wir mal, 10 Jahre lang monatlich 300 Euro anlegst zu 7%. Und wenn du dann Anfangskapital hattest von 30.000 Euro, sagen wir jetzt mal, dann kommst du am Ende auf ein Endkapital von über 108.000 Euro. Und das setzt sich dann wiederum zusammen aus 66.000 Euro Einzahlung und 42.000 Euro an Zinsen oder Kapitalerträgen. Also es lohnt sich, auch wenn der Anlagehorizont viel kürzer ist.
Absolut. Und wie gesagt, auch in Zeiten wie diesen, wo es mal ein bisschen turbulenter zugeht an den Märkten, keine Angst davor. Ich glaube, das können wir an dieser Stelle nochmal betonen, beziehungsweise kann man nie oft genug betonen. Keine Angst, Ruhe bewahren und die Chance einfach auch nutzen gegebenenfalls, weil man natürlich auch, wenn die Kurse niedrig sind, günstig einkaufen kann und davon dann hinterher profitiert.
Definitiv. Und hier noch ein kleiner Vorteil tatsächlich dann für die Leute, die noch jung sind und einen langen Anlagezeitraum vor sich haben. Es ist tatsächlich sogar gut, wenn es früh in deinem Anlagehorizont eben eine Krise gibt, weil du dann wahrscheinlich sogar eine höhere Rendite daraus ziehen kannst. Und dazu haben wir auch mal ein Video gemacht. Thomas hat das nämlich mal schön feinsäuberlich ausgerechnet. Das verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes.
Jule, unsere 7 Punkte, die haben wir jetzt abgehakt. Aber vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen einen Schritt zurückgehen, einen Schritt zurücktreten und einmal betonen, dass es auch einige Dinge gibt, die vor dem Investieren wichtig sind, ne? Weil bevor ich wirklich anfange zu investieren, sollte ich, zumindest ist das so meine Reihenfolge, die ich befürworte, das kann jeder handhaben, wie er möchte, ich würde aber sagen, sollte man erstmal einen Notgroschen aufbauen.
Ja.
Die meisten sagen 3 Monatsgehälter, 4 Monatsgehälter ungefähr. Also den erstmal ansparen. Ich bin großer Fan des 3-Konten-Modells in diesem Zusammenhang, muss ich sagen.
Kann ich auch sehr empfehlen.
Können wir einmal erläutern eigentlich auch, ne? Oder meinst du, das wird zu viel?
Nee, erklär doch gern.
Also 3-Konten-Modell, du hast ein Basiskonto, von dem all deine Fixkosten wie Miete, Strom und Gas und so weiter abgehen. Auch das Einkaufen, würde ich behaupten.
Miete, genau. Alles.
Ich nenne es mal das Spaßkonto, das gibt es dann auch noch, von dem ich dann shoppen gehen kann, ins Kino gehen kann, essen gehen kann und all solche Geschichten. Und dann zu guter Letzt halt eben der erwähnte Notgroschen, wo man dann immer ein bisschen was von seinem Gehalt abzwackt, bis der eben angespart ist. Und da geht es dann halt nur ran, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht oder.
Genau. Oder eben dann auch je nachdem, man kann auch aus dem 3-Konten-Modell schnell ein 4-Konten-Modell machen, im Vermögenskonto, dann von dem man dann eben seine Geldanlagen speist, kann man sich mal anschauen, was man so alles möchte.
Ja, oder ein 5-Konten-Modell mit einem Beziehungskonto,
alles dabei. Alles ist möglich, alles ist offen, genau.
Ja.
Vielleicht auch noch wichtig, du solltest niemals Geld investieren, das du wirklich zum Leben brauchst, das haben wir gerade schon gesagt. Also bitte aufpassen, auch wenn ihr irgendwie eine große Versprechung von irgendjemandem seht, der euch verspricht, ihr könnt da mit 290% Rendite rausgehen. Investiert nie das Geld, was ihr braucht, denn das ist A, ein sehr hohes Risiko, gerade bei so unseriösen Angeboten. Und zweitens, ist das einfach gefährlich.
Können wir das unseriös bitte 3-mal unterstreichen an dieser Stelle, so ein Dü-dü-dü-düm drunter legen?
Weil wir werden es versuchen.
Das ist halt wirklich wichtig, ne? Wenn da wirklich jemand kommt und der verspricht euch das Blaue vom Himmel, ist das eigentlich immer das beste Zeichen, um abzuschalten.
Ja, immer misstrauisch sein, genau. Ansonsten würde ich euch auch noch für weitere Hinweise ein anderes YouTube-Video verlinken. Thomas hat nämlich mal wunderbar in 25 Minuten erklärt, was man alles über Finanzen wissen soll. Habe ich mir selbst letztens mal angeschaut, weil ich so dachte, kann nie schaden. Und da erklärt er auch zum Beispiel nochmal, warum es wichtig ist, sich Ziele zu setzen und wie man sich so einen Überblick verschafft, weil damit fängt ja auch erstmal alles an. Erstmal gucken, was habe ich eigentlich, was kann ich investieren und wie viel brauche ich für meinen Notgroschen eigentlich. Und da hat Thomas zum Beispiel auch nochmal erklärt, was ETFs eigentlich sind. Also wenn ihr da wirklich nochmal tiefer einsteigen wollt und noch ganz am Anfang steht, dann schaut da gerne mal rein.
Habe ich übrigens auch schon angeguckt. Finde ich gut.
Sehr schön. Genau, und ich würde sagen, das waren unsere 7 Punkte. Danke für das Gespräch, Lena. Aber ihr könnt uns noch länger zuhören, wenn ihr möchtet. Und zwar nehmen wir auch noch wenn ihr das hier hört, noch eine Folge für Hannesblatt Today aufgenommen. Und zwar sprechen wir da über finanzielle Bildung. Und die Folge verlinke ich euch selbstverständlich auch in den Shownotes.
Genau, die kommt morgen am Freitag auch online. Ja, Jule, auch ich danke. Danke für das Gespräch. Fand ich sehr bereichernd.
Genau, ich komme gern mal wieder. Ist schön hier. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.